Und damit hallo und herzlich willkommen hier auf dem Ballerflüsterer Podcast. Mein Name ist Benjamin Gründer und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ein herzliches Dank wie immer an die Community, die sich aktiv einbringt. Egal ob durch Fragen, durch Anregungen, durch ihre Fangmeldungen, wie auch immer. Aber auch sehr oft durch das positive Feedback, wenn man Leute mit Rat und Tat zur Seite steht und denen hilft und dass die sich dann freuen, wenn sie es umgesetzt haben, dass sie Fisch gefangen haben. Und das soll jetzt heute ein Thema sein, was mir sehr, sehr wichtig ist, was mich jetzt auch viele Jahre begleitet hat, und zwar das Thema das neue Guiding. Und da möchte ich euch mal gerne mitnehmen, weil ein Projekt heute zu Ende geht und ich sitze gerade auf der Sandbank ganz entspannt. Wetter ist traumhaft schön, Anfang Mai, und ich möchte mit euch einmal wie immer meine Gedanken teilen, aber auch ganz viele Sachen dahingehend mit an die Hand geben, damit ihr viele Sachen, die vielleicht außen erzählt werden, besser nachvollziehen könnt, beziehungsweise für all die Leute, die da einen gewissen Hate dann da haben, dass die das auch sich anhören können und vielleicht ein Stück weit verstehen können, warum man gewisse Sachen macht oder eben auch nicht macht. Ja, und das neue Guiding, was meine ich damit? Ich bin wie die Jungfrau zum Kinde zu dem Thema Guiding gekommen. Das war nie in mein Leben geplant. Und das hat alles 2007 angefangen. Und wenn ich sage wie die Jungfrau zum Kinde, dann meine ich das auch wirklich so. Denn ich war mehr oder weniger schmückendes Beiwerk. Klar haben wir da viel zusammen geangelt und so. Aber meine aktive Rolle habe ich damals weder gesehen noch aktiv gefühlt. Also ich war dabei, ich habe Köderfisch gefangen, habe auch Ruten mitgesetzt und so weiter und so fort. Aber diesen Hauptanteil auch damals schon an dieser Öffentlichkeitsarbeit, damals ja vermehrt durch Arbeit mit den Printmedien, also Artikel schreiben, diese ganze Geschichte, das war zu der Zeit, ja, beim Karpfenangeln habe ich das schon gemacht, aber beim Welsangeln, nein, das hatte ich nicht. Und dann ging das, wie gesagt, relativ schnell. Einmal durch Jugendcamps, so ging das bei mir eigentlich los, dass die damaligen Campbetreiber mich gefragt haben, ob ich da helfen kann. Das waren so meine ersten Berührungspunkte mit dem Thema Betreuung von Gästen am Wasser. Denn Guiding möchte ich das gar nicht mal nennen. Das ist, natürlich heißt Guiding keine Frage, damit ihr alle auch wisst, worüber wir uns unterhalten. Aber meine Definition von Guiding war eigentlich viele Jahre eine komplett andere und ist sie heute mehr denn je auch immer noch. Und was meine ich damit? Bei der Betreuung damals war es eigentlich so, wir haben dazu gerne gesagt, die Peoples aus den Füßen haben. Das heißt, die rauszusetzen auf den Fluss, denen gute Plätze zu geben, da 3, 4, 5, 6 Routen zu setzen und dass die sich dann dort draußen beschäftigen können. Also durch Fiedern, durchs Karpfenangeln, durch Brennholz sammeln, was auch immer, ein bisschen chillen und so weiter. Das ist natürlich für einen Campbetreiber viel wichtiger, wie als wenn da 20 Gäste im Camp sitzen und jeder wartet dann, dass irgendwas jetzt passiert und nach vorne geht, dass der sein Leihboot kriegt und so weiter und so fort. Und das waren so meine ersten, ja, Kontaktpunkte mit dem Thema Guiding, wo ich dann wirklich viele Gruppen betreut habe bei den eigentlichen Jugendangeln. So, und das hat mir damals eigentlich Spaß gemacht, denn das war so ein bisschen alles, ja, wie soll man das sagen? Es war zwar auf der einen Seite wie ein Job, aber es hat sich nie so angefühlt. Nie. Es war dann halt so, dass die Kids gerade dann bei dem zweiten Jugendcamp schon versucht haben, relativ schnell dann auf mein damaliges Leihboot, also ich hatte da noch ein Leihboot vom Camp, was mir zur Verfügung gestellt wurde in der Zeit, ganz schnell welche versucht haben, da ihre Sachen drauf zu stellen, damit die halt mit mir raus konnten, weil die halt wussten, dass ich auf Deutsch gesagt mit denen Aktionen mache, also was halt so ansteht. Einfach nur, um so zu angeln, dass man Fisch fängt. Und das ist einer der ersten ganz wichtigen Punkte, wenn ich mal mit euch darüber sprechen will und kann, was das Thema Druck angeht, wenn ein Gast da ist. Und ich habe das schon ein paar Mal erzählt, glaube ich, in anderen Formaten. Und zwar, dass ich diesen Druck noch nie gespürt habe. Und das hängt damit zusammen, dass ich schon immer ans Wasser gefahren bin, um die Zeit, die ich dort bin, auch zu nutzen. Ich habe schon immer gesagt, das war schon 2006, das war mein erster Zeitungsartikel im Cap Mir, dass ich eigentlich zu Hause mich entspanne, nicht am Wasser. Denn am Wasser war ich immer unter Strom. Und das war ja eine Zeit, gerade dieses Karpfenangeln, wo ich nie mit Gästen unterwegs war. Da war ich einen Großteil meiner Zeit alleine, teilweise eine Woche alleine unterwegs durch Frankreich und so. Und trotzdem hatte ich damals schon dieses Gefühl, wenn ich früh aufstehe, das habe ich heute noch, so eine gewisse Unruhe, ein gewisses Infragestellen und ein gewisses Weitermachen. Also nicht irgendwie sich dann auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, diesmal läuft halt alles gegen dich und das passt nicht und das passt nicht, sondern du hast immer versucht, das Optimum aus der jeweiligen Situation dann zu machen. Und das war halt immer so ein Punkt, was mir sehr oft gesagt wurde, dass ja ein Guide beziehungsweise auch ein Teamangler unter so einem immensen Druck stehen muss. Und den hatte ich schon mal in dieser Form nie gespürt. Das kann sein, wenn man damit neu anfängt, beziehungsweise sich auf einmal auf die Fahne schreibt, damit will ich jetzt mein Geld verdienen, dass das die Situation anders ist. Das kann durchaus sein. Aber ich habe das selber als dieses nie wahrgenommen. Deswegen war das für mich auch nie ein Problem, damit irgendwelchen Druck umzugehen, wenn da Leute hinter mir standen, dass die jetzt einen Fisch fangen wollen. Denn ich habe immer so geangelt, wie ich privat angeln würde. Das ist ganz selten, dass ich da zurückstecke und sage, gut, dann mache ich das halt nicht. Wenn die Gäste sagen, wir haben da drauf keinen Bock. Also wir wollen nicht im Schlamm sitzen, wir wollen dies nicht, wir wollen das nicht. Das war selten, dass ich dann gesagt habe, gut, dann machen wir es nicht. Und das hat natürlich Vor- und Nachteile zugleich. Auf der einen Seite fällt dir dann irgendwann deine eigene Art, weil du kein Verkäufer bist, auf die Füße. Das ist dem immer geschuldet, dass du immer das, dein Herz auf der Zunge trägst und das den Leuten wirklich so sagst, wie du es denkst. Und das ist Vor- und Nachteil zugleich. Denn wenn die Leute ankommen und du sagst denen, dass die Bedingungen, so wie sie sich gerade aktuell ändern, komplett dagegen sprechen, dass wir überhaupt was fangen, das wollen die Leute nicht hören. Das ist einfach so. Und wenn man da ein professioneller Guide wäre, als was ich mich selber nicht sehe, das ist ganz wichtig, da komme ich aber später nochmal drauf zu, dass ich eben denen diese Wahrheit ein bisschen schöner verkaufe. So. Und die bei Laune halt und dies und das und tralala und dass man so ein bisschen, ja, so ein bisschen Urlaub hat und so. Und diesen Punkt habe ich noch nie gekonnt. Bis heute nicht. Auch wenn ich angefressen bin wegen irgendwas, sei es beim Routensetzen, dass ich mir die Schnur einkassiere, ja, sei es durch einen verlorenen Fisch, was auch immer, da können ja tausend verschiedene Sachen passieren, da ist mir das immer wieder aufgefallen, dass ich mich teilweise mehr ärgere wie die Gäste. Ist mir schon sehr oft aufgefallen und sehr häufig habe ich dann das auch von den Gästen negativ ausgelegt bekommen, dass ich so impulsiv dann da bin. Aber ich habe dann Phasen, da könnte ich auf Deutsch gesagt alles kurz und klein schlagen, um mich zu resetten und dann kann ich auch weitermachen. Dann ist das für mich erledigt und dann Augen zu und dann mache ich weiter. Aber das sind alles so Punkte gewesen, die eben ja keiner lernt. Also deswegen hatte ich auch dieses Gefühl von Druck, hatte ich nie. Ich wurde da gefragt, ob ich da ein paar Kids mitnehme und dann habe ich das gemacht und los ging's. Ja, und 2008 hat sich das im Prinzip schlagartig geändert, wo es auf einmal dann hieß, fest angestellt in so einem Camp zu sein, als Betreuer, als Guide. Das stand relativ lange im Raum, also bestimmt ein halbes, dreiviertel Jahr und hat auch viele Gespräche nach sich gezogen. Und trotzdem bin ich heute froh, dass ich dahingehend anders gelenkt wurde. Das waren nicht unbedingt bewusste Entscheidungen von mir, sondern das ist nach wie vor gekommen von äußeren Einflüssen. Es hätte sein können, ich hätte das gemacht, weil ich habe erstens mal zu der Zeit keinen Job gehabt, der da hoch bezahlt worden wäre. Das heißt, das war überschaubar. Ich habe kein Risiko in dem Sinne gehabt. Aber was ich schon hatte, war meine Frau. Und das war eigentlich die einzige Schnittstelle, warum ich es nicht gemacht habe. Sonst wäre die Entscheidung wahrscheinlich damals schon viel früher gefallen, dass man sagt, okay, man geht nach Italien in das Camp, macht da seine Angelsaison, verdient seinen Opelus und im Winter ist man dann quasi zu Hause. Das waren so diese ganzen Berührungspunkte mit dem Thema Guiding. Und dann ging das alles relativ schnell. Einmal Anfragen von Leuten, aber dann auch das Bespielen von den Medien, die man damals zur Verfügung hatte, sei es Abo-DVDs, wo man schon Redaktionen dann vor Ort hatte, die das begleitet haben mit der Kamera. Das war viel, viel wert, weil dadurch natürlich Leute auf einen aufmerksam geworden sind und regelmäßig große Fische zu posten, beziehungsweise in Zeitungsartikeln überhaupt zu haben. Aussagekräftige Bilder, die bei vielen so eine Art Suchtpotenzial ausgelöst haben. Auf der einen Seite dieses Abenteuer zu verkaufen durch Bild und Text. Das ist natürlich heute was, was den meisten immer noch abhanden gekommen ist. Das ist auch immer so ein Punkt. Wenn ich das dann sehe bei anderen Guides, da werden irgendwelche Riesenfische in den Sand gelegt und es ist null Aussage, null Feeling, null Gefühl, null Information. Da liegt einfach nur ein Fisch im Dreck, einer hinten dran und fertig. Und wieder 2,50 und Petri und wir sind so geil. Aber ein Storytelling, ob man das damals bewusst oder unbewusst gemacht hat, weiß ich nicht. Ich kann euch nur sagen, wo ich das erste Mal vor fremden Menschen gesprochen habe, war 2005, damals bei diesem Casting. Und da sollte ich was erzählen. Da hat jeder Referent, glaube damals 30 Minuten gehabt. Und das ist mir schwer gefallen auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite war es dann halt so, ich habe mich damals für ein Thema entschieden, das erste Mal Lacto-Orient, weil das eine Session war, die mich schon geprägt hat. Und nachdem ich fertig war, hat damals der Big Boss von der Firma gesagt, es hat sich so angefühlt, wie als ob er selber dabei gewesen wäre. Und das war schon immer ein Talent. Das kann man nicht in Worte greifen, das kann man, glaube ich, ein Stück weit lernen, wie alles. Aber darüber musste ich mir nie Gedanken machen. Rechtschreibung ja, aber dass ich Sachen, also Geschichten in Worte verpacken kann, das ist mir nie schwer gefallen. Und das sind alles so Barometer, die dazu geführt haben, dass man dann ab 2008 selbstständig wurde als Angelguide. Und dann ging das eigentlich los, wo wir heute so ein bisschen, ich sag dazu gerne, den Zenit erreicht haben. Und das ist höher, schneller, weiter, noch mehr Fänge, noch größer, noch spektakulärer, noch mehr Massen an großen Fischen und so weiter. Und es geht nicht mehr um den eigentlichen Sinn eines Guidings, schon lang nicht mehr. Und den möchte ich gerne mit euch teilen, weil mir das seit Jahren auf der Seele brennt und ich dahingehend jetzt dafür absorge oder ja einen anderen Weg eingeschlagen habe, um das zu ändern. Aber ich möchte mit euch erst die Gedankengänge zu diesem Guiding teilen. Guiding ist für mich, wenn ich zum Beispiel nach Alaska fliege und will einen Königslachs fangen, dass ich mir dort in der Lodge einen Guide nehme. Der geht mit mir dann ans Wasser, macht mich fit im Umgang an den aktuellen Revier. Also was wichtig ist, Stromschnellen, Bootfahren, alles Mögliche, um erstmal dieses Gefühl für das Revier zu bekommen. Das ist das eine. Das zweite ist bei der Fischerei, dass der mir zur Seite steht. Das heißt, der wählt mit mir den passenden Köder für die aktuelle Situation. Der zeigt mir den Spot. Und dann, und hier kommt diese große Schnittstelle, fange ich an zu fischen und den seine Tipps umzusetzen. Und dieser Lernprozess, der, wenn es ein guter Guide ist, früher oder später in Erfolg münden wird, schult dich viel mehr wie das, was ich seit Jahren mache. Und was mache ich? Ich setze Routen für Teams von nah und fern. Hau wieder ab, setze die Ruten sehr oft so, dass ich sage, okay, ich will, dass die Fisch fangen. Also ich angle dann auf Sicherheit, nicht auf Big Fish. Und dann geht irgendwann die Rute krumm und dann drillt einer. Und ihr glaubt es nicht, wie oft ich allein das Phänomen habe durch meine Stammgäste, dass ich mit denen 2 Jahre später auf demselben Spot bin und dann sprechen wir darüber. Und dann guckt er mich mit Riesenaugen an, was hier haben wir schon geangelt. Und da fällt mir das immer wieder auf. Und das ist eine Lernkurve, die bei dem, was ich mache, gar nicht vorhanden ist. Und diese Lernkurve ist, der macht schon alles, wir machen Urlaub, der ist dafür da, dass das alles passt ringsrum, also der Platz, natürlich, dass ein paar Fisch laufen, ist ja ganz wichtig, sonst würde ich keine Kohle kriegen. Und alles andere darum, warum der Schnurwinkel so ist, warum jetzt diese U-Pose, warum jetzt dieses Vorfach, warum dies, warum das? Das ist so abhanden gekommen, dass ein Großteil der Kunden nicht da ist, um was zu lernen, um eine eigene Lernkurve zu haben, sondern nur, um Fisch zu fangen. Was heißt nur? Und da kommt ein ganz großer und wichtiger Punkt, wo ich wirklich immer so eine innere Zerrissenheit habe und die ist ganz schwer in Worte zu fassen und ich möchte euch versuchen, das wieder an einem ganz, ganz konkreten Beispiel mit auf den Weg zu geben. Ich hatte wieder Anfragen über Social Media, das habe ich relativ häufig und da kann ich dann schon immer diesen Stimmungsbarometer machen und das hängt sehr häufig damit zusammen, wie viel große Fische von Touren zeige ich und ganz wichtig, wie zeige ich diese? Und ich habe das jetzt selber mal probiert im April. Was ist da überhaupt möglich? Wie funktioniert so ein Algorithmus und so weiter? Und habe mich da intensiv mit auseinandergesetzt und habe auch Themen erstellt, die, das wusste ich von Anfang an, eine gewisse Streuwirkung erzeugen. Und das fängt allein da an, dass man zwei große Fische nebeneinander auf die Plane legt und dann noch einen reißerischen Titel dazu, noch einen reißerischen Auftritt, also gleich, wow, und Wahnsinn, und schon wieder zweimal 100 Kilo. Und da wusste ich von Anfang an, dass das polarisiert, aber mich hat das selber interessiert, was da zurzeit möglich ist. Einmal von der Reichweite her und vor allen Dingen, was das für Leute sind. Und ihr werdet erschrocken sein, wie viele Anfragen ich da nach so einem Reel bekomme für das Thema Guiding. Also ganz, ganz viel. Und dann fällt mir sehr häufig auf, auch in den Fragen und so, es geht nicht um das Thema Lernen. Es geht darum, den, auch wenn es ein Arschloch ist, die Kohle in den Arsch zu schieben, damit der das Maximum rausholt, damit ich endlich mal einen dicken Fisch fange, obwohl ich ja schon ein paar Mal jetzt unterwegs war und habe selber noch nie so einen Fisch gefangen. Und da fängt das bei mir an, innerlich zu arbeiten. Und wenn es dann in dem mündet, dass ich mir den Arsch aufreiße und zufrieden bin, dass ich einen Fisch habe nachts und ich kriege dann mit, dass der Gast am nächsten Morgen telefoniert mit seinen Freunden, mit der Frau, wie auch immer und dann so, naja, 1,60 Meter haben wir gefangen, vielleicht kommt noch was Großes, dann bin ich angefressen. So, und das ist das, was ich am Eingang schon mal erzählt habe. Ich kann nicht aus meiner Haut. Das geht einfach nicht. Das ist nicht möglich. Auch wenn ich merke, dass mir einer Scheiße erzählt, da ist es vollkommen wurscht, wer da vor mir steht. Ich kann das nicht. Ich weiß es nicht, warum. Ich kann euch noch nicht mal sagen, ich habe sehr oft das Engelein auf meiner Schulter sitzen, die mir dann sagen, sag es nicht. Aber ich kann das nicht. Ich muss, sonst bricht es irgendwann aus mir heraus. Und ich hatte nämlich jetzt ganz konkret wieder so einen Fall, wo ich das dann eben mitkriege. Und dann, wenn das dann diese Geschichte für mich so ein Bild ergibt, dass ich bei jedem Guide, der so ein bisschen einen Namen hat, alles mal abgeklopft habe, überall da mal hinfahre, immer in der Hoffnung, sonst wird es keiner machen. Und das ist nicht negativ gemeint, ganz vorneweg. Also das ist nicht negativ gemeint, überall da mal hinzufahren, um sich ein Bild zu machen. Das finde ich gut. Da kann man selber das abschätzen. Aber es gibt ein Riesenproblem dabei. Und zwar, das erste Problem ist, wenn der Guide dann alle Register zieht, um einen Fisch zu fangen. Und alle heißt nun mal auch mal 6 Routen, 6, 7, 5, was weiß ich, oder 4. Es kann auch nur eine sein, auf eine andere Seite zu stellen und den Gast dann dahin zu karren, wenn es beißt. Und das ist für mich eine Red Flag. Dann kann ich auch Leglein-Angeln machen und kontrolliere frühste Leglein und wenn ein Fisch drauf hängt, hole ich den Gast und der legt sich hinten dran. Das ist für mich eine absolute Red Flag. Und die Gäste sehen das teilweise anders. Teilweise unterhalte ich mich darüber, dann ist immer das Gespräch, ja, der Guide hat so einen Druck, was ich euch vorhin schon erzählt habe. Nein, habe ich nicht. Wenn ich denke, der Platz ist gut, dann hocke ich mich mit einem dahin. Und ganz wichtig, ich hocke mich damit hin. Das heißt nicht, dass ich Gäste rausschmeiße, setze in die Ruten und hau wieder ab und schlafe im sauberen Bett oder im Boot oder wie auch immer. Ich sitze auch dort im knöcheltiefen Schlamm, in der Steinpackung, in was weiß ich. Ich gehe mit denen diesen Weg. Und die Leute, und so habe ich das schon immer empfunden, gehen mit mir diesen Weg. Und wenn das dann eben anfängt, durch sowas zu laufen, wo ich froh bin, dass ich einen Fisch habe, und ich merke dann schon, dass der erstens mal im Drill dieses Gefühl überhaupt nicht dafür hat und dachte, jetzt kommt ein 3-Meter-Fisch hoch und dann ist halt 1,60 Meter, dass dann ganz schnell der Punkt erreicht ist, in dem ich nur verlieren kann. Der kann nicht gewinnen. Schon gar nicht bei mir. Und das hängt halt einmal mit meiner Art zusammen, dass ich das dann wirklich kritisch in Frage stelle. Und dann kommt der natürlich nicht weg. Dann sitzt er mit mir draußen auf der Sandbank, ist da gefesselt. Dann kommt irgendeine Notlüge, dass er da rauskommt. Mir ist schlecht, zu Hause brennt die Hütte, was weiß ich, ich muss nach Hause. Und sowas habe ich zwar relativ selten, aber es gibt das. Und natürlich wird mir das immer dann aufs Butterbrot geschmiert oder versucht, dass das ja dem geschuldet ist, was ich für ein großes Arschloch bin. Das haben ja auch schon die ein oder anderen Guides dann zu mir gesagt. Das Einzigste, was dabei halt immer übersehen wird, ist, dass ich einer der ganz wenigen bin, der dir sagt, wie es ist. Und das immer wieder bei diesem Punkt, was ich am Eingang schon mal erzählt hatte, der Gast will das normal nicht hören. Und die Leute, die das hören wollen, das sind meine Stammgäste. Und das ist halt so ein Punkt, die wollen das hören. Die wollen, dass du mit den Tacheles sprichst, so wie es ist. Und die wollen, dass du mit denen so arbeitest, wie es aktuell erforderlich ist, um Fisch zu fangen. Und die können es sehr gut einschätzen, ob das jetzt gut ist in der jeweiligen Situation, ob es jetzt wichtig ist, da noch mehr Gas zu geben oder auch mal das Gas rauszunehmen und genießen zu können. Und das sind alles solche Faktoren. In dem Moment, wo ich das 18 Jahre mache, umso mehr habe ich das Gefühl, dass es dich aussaugt. Gerade dann Kunden, die selber in der jeweiligen Situation, und das weiß ich relativ sicher, wahrscheinlich in der ganzen Woche noch nicht mal einen Biss bekommen hätten, dann deprimiert sind, dass sie nur kleine Fische fangen und auf der anderen Seite voll sind mit theoretischem Wissen und mit irgendwelchen Fragen, die mit dem eigentlichen Angeln nichts zu tun haben. Und das ist auch immer so ein Punkt. Ich werde dann gefragt, was denkst du, geht dies, geht das? Dann sage ich, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Wenn ich es wüsste, bräuchte ich nur ein Guiding anbieten, was einen Tag geht. Und da ich das nicht weiß, brauche ich eine gewisse Zeit, um das eben umzusetzen. Das heißt, 6 Tage Minimum, gerade für eine Lernkurve. So, und dann ist es eben so, dadurch, dass ich das nicht weiß, habe ich immer verschiedene Optionen im Kopf. Das heißt, ich habe einen ganz konkreten Plan, ich mache dies, ich mache das und kriege irgendwann ein Gefühl dafür, was zu der jeweiligen Situation und Bedingung passt und eben auch nicht passt. Und das sind alles Ecksteine, die mit diesem Guiding zusammenhängen. Das ist ganz, ganz erschreckend. Und hier, wie gesagt, ist, glaube ich, Wallerangeln so ein bisschen eine Ausnahmesituation, ist vielleicht immer der falsche Wortbegriff, aber mir geht's wirklich darum, euch da mitzunehmen, was ich dann fühle, wenn mir Leute so durch die Blume erzählen, dass sie so enttäuscht jetzt sind, dass ja nur kleine Fische kommen und dies und jenes. Und mich trifft das so persönlich immer hart. Das ist für mich wie ein Schlag in die Fresse. Und wie gesagt, ich kann da nicht zurück. Ich muss das raussagen, denjenigen auf den Kopf zu. Das ist meine größte Stärke, aber eben auch die größte Schwäche. Definitiv. Und durch den Laufe der Zeit, durch Social Media, durch die Arbeit, durch YouTube, durch was auch immer, hat sich ein anderes Problem weiter verschärft und kristallisiert sich immer weiter heraus. Und zwar, das eigentliche Arbeiten für mich wird immer, immer schwerer. Und das hängt damit zusammen, dass du die einzelnen Leute, ob die jetzt deine Fans sind oder nicht, das ist vollkommen egal, Wissen saugen sie sich trotzdem raus. Und das ist dem dann halt geschuldet, dass es dann zu Topphasen an guten Revieren dann dazu kommt, dass ich kaum noch arbeiten kann. Das heißt, ich habe einen Plan, will das machen, fahr dahin, hockt schon einer. Dann will ich das machen, hockt ein anderer. Dann willst du das machen, dann hast du einen Vertikalangler, dann hast du dies, dann hast du jenes. Egal, was du dann vorhast, es wird dir dann immer, ja, wirklich sehr häufig, nicht immer, aber sehr häufig auch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Weil die einzelnen Leute durch diese Arbeit, die man nun mal seit Jahrzehnten auch schon macht, immer besser gemacht hast. Und auch dazu, falls viele von euch sich das nicht vorstellen können, aber ich will euch da mal ein Beispiel geben. Mitte 2000, beziehungsweise war das so Ende 2008, sowas in dem Dreh, mussten frühs noch die Vorfächer abgeschnitten werden, bevor du ins Camp fährst. Warum? Weil damals schon andere Haken an diesen Vorfächern waren. Und das hieß, wir hatten da keine Drillinge mehr. Das ging so Step für Step los. Natürlich immer erstmal beim Testen. Aber das war damals am Grande Fiume noch ein Unterschied zu, in Anführungszeichen, den normalen Gästen. Weil sie das noch nicht rumgesprungen hat. Die meisten haben das noch nicht gefischt. Da war noch Standard mit XXL-Drillingen zu fischen im Köder. Und so ganz viele Sachen. Kleine U-Posen, dünne Vorfächer, die Haarmontage, all dies wurde dann bewusst abgemacht und ein anderes Vorfach drauf gemacht, damit die Leute, die in derselben Zeit am Fluss sind, das nicht sehen. Weil da hatte man sehr häufig das Phänomen, dass die, selbst wenn die auf einem guten Platz gesessen haben, durch diese Montagen weniger Bisse bekommen haben. Allein durch große Fisch, das war dann sehr häufig so, dass die zwar dann auf einem guten Platz gesessen haben, aber die Dicken ausblieben und dann konnte man trotzdem dahin und den noch abholen. Das sind alles so Sachen, das gibt es nicht mehr. Diesen reinen Wissensvorsprung, der wird immer dünner und dünner und dünner und dünner. Und dann hat man aber ein ganz, ganz großes Problem, dass zwar das Wissen kostenlos vermittelt ist, aber die Peoples, die das aufsaugen wie ein Schwamm, mehr im Internet unterwegs sind wie am Wasser. Und dann haben wir sehr häufig nämlich folgendes Problem, dass die Leute nicht wissen, was sie wann, warum, zu welcher aktuellen Situation machen sollen. Und das sieht man sehr, sehr, sehr häufig. Wir haben mal wieder relativ weit ausgeholt. Aber das ist so eine Entwicklung, die mir seit Jahren und gerade in dieser Schnittstelle, wo ich dann angefangen habe, alle Touren alleine zu machen, wirklich alleine meine 3 bis 4 Peoples da mitnehme, und jetzt nach und nach immer mehr auch wieder Fuß fasse. Man muss ja wirklich wieder sagen, weil ich das ja jahrelang nie bespielen wollte, diese Social Medias, da auch wieder Lust empfunden habe, die Leute, die wirklich was lernen wollen, abzuholen. Und das sind meine Gäste. Und da habe ich nämlich jetzt auch folgendes Luxusproblem. Und das erste Luxusproblem ist, ich habe keine Zeit. Ich habe mehr Anfragen, wie ich Termine habe. Das ist für jeden Reiseanbieter ein absolutes Glücksgefühl. Also immer wieder, ich darf das nie vergessen, euch allen, jeden einzelnen von euch, ob du ein Hater bist oder der größte Fan, zu danken. Das ist schon mal das allererste, weil wenn das keiner hören würde, keiner verfolgen würde, keiner liken würde, keiner disliken würde, keiner das teilen würde, weil er mich hasst, wie auch immer, dann wäre das alles hier Schall und Rauch. Das darf ich nie vergessen. Und diese Dankbarkeit habe ich wirklich in mir, weil ich jetzt in den letzten Wochen, was ich am Anfang mit euch geteilt habe, da Gas gegeben habe in Social Media. Und diese Resonanz war wirklich erschreckend. Also das ist, ja, ich sehe es ja immer wieder so, dass wir eine kleine Mikrokosmosblase sind im Angelsport, das Thema Welsangeln. Und trotzdem hatte ich dann mal ganz schnell in 4 Wochen über 130.000 erreichte Kunden. Und das rückt dann schon, das merkt man schon mit Fragen, mit Fangmeldungen, was auch immer. Und deswegen, das ist ja ein Gefühl, wo man sich den Boden nicht unter den Füßen verlieren darf. Man muss das sich selber neu gliedern, weil das wieder so ist, was ich vorhin schon mal gesagt habe, die Leute schreiben mir nicht, weil ich so ein toller Typ bin oder was, sondern weil sie einen Sinn und einen Nutzen daraus ziehen wollen. Die schreiben mir nicht, weil ich ein geiler Typ bin oder was weiß ich für einer, sondern weil die denken, wenn ich denen eine Antwort gebe, dass das, was ich denen schreibe, so ist. Und deswegen machen das die Leute. Dass ich denen nicht irgendeinen Scheiß erzähle oder Scheiß verkaufe. Und das ist mein großes Luxusproblem. Und dann hatte ich mal vor vielen Jahren einen Berührungspunkt und so muss ich diese Geschichte anfangen, weil ich mich darüber schon mal in anderen Podcasts ausgelassen habe. Und das ist das große Thema Coaching. Und ich will euch meine Berührungspunkte damit mal noch mal ganz kurz für diejenigen, die nicht jeden Podcast verfolgen, teilen. Und zwar habe ich damals ein Buch gekauft, da war hinten drinne ein Gutschein. Ein Gutschein für ein Coaching-Wochenende, wo man fit gemacht wird durch verschiedene Themen. Flip and Flicks, also das Ankaufen, Verschönern und wieder Verkaufen, aber auch Steuerrecht, Sanierung, Altbau und so weiter, was mich wirklich interessiert hat, weil ich eben, wie gesagt, zu der Zeit schon gewisse Schnittstellen hatte, allein Steueroptimierung, ein Riesenthema was natürlich nicht in den Angelpodcast gehört, aber ab einer gewissen Größe und ab gewissen Immobilienbestand macht das dann schon Sinn. Allein habe ich Immobilien, die unter Denkmalschutz stehen und im historischen Stadtring. Das sind ganz andere steuerliche Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel Neubau und so weiter und so fort. Und das hat mich interessiert. Das ist die ganze Geschichte. Und das habe ich dann genommen und anstatt, ich weiß es nicht mehr, 1.000 Euro das Wochenende, 100. Okay, denkst du, blöder kannst du nicht werden, das machst du mit. Und da bin ich dann dahin gefahren und das war ein Schlag ins Gesicht. Erstens mal, die Referenten, die da vorne standen, das war wie so ein sich selbst beweihräuchern, wie toll man ist, ohne wirklich konkrete Zahlen mal auf den Tisch zu legen. Ich kann mich auch selbst beweihräuchern jeden Tag und mir danken, dass ich das alles gemacht habe. Das bringt aber nichts, weil ich nie vergessen darf, was ich für Verbindlichkeiten habe und welches unternehmerische Risiko ich trage. Denn alles, was ich mache, kann jeder von euch machen. Alles. Alles. Es ist nicht so, dass man dafür geboren werden muss. Es ist nicht so, dass man das studiert haben muss. Klammer auf, ich habe noch nicht mal einen Schulabschluss, Klammer zu. Kann jeder von euch machen. Aber ihr müsst eben klar und strukturiert arbeiten können. Und das Allerwichtigste, und jetzt die Ohren gespitzt, das ist vielleicht der wichtigste Satz in dem ganzen Podcast, ihr müsst euch selber führen können. Egal was passiert. Das heißt, sich nicht hinreißen lassen zu irgendwas. Nicht dies, nicht dies, nicht das, nicht jenes. Und was meine ich damit? Ich will euch mal ein Beispiel geben. Es gibt sehr häufig Männer, die ich hier draußen habe, die mir dann erzählen und dann Scheidung und dies und das und jenes, weil eben da nach 10 Jahren Beziehung, was weiß ich, alles soweit in Bahn gelenkt, eine andere, einen kürzeren Minirock hatte und auf einmal super interessant war. Und die sind sofort darauf aufgesprungen. Und das ist ein Punkt von sich selbst führen können. Ihr müsst die Sachen vom Ende her anfangen zu denken. Was ist das Resultat davon? Und so versuche ich ganz viele Sachen für mich selber zu erörtern. Wenn irgendwas im Raum steht, was ist das Resultat davon, wenn ich es mache? Und wenn ich eben weiß, dass ich eine Beziehung habe, ich habe eine Familie, habe geheiratet und dann springe ich einer hinterher, weil die diese flapsigen Anmachversuche auch noch toleriert und darauf eingeht und stell dann alles aufs Spiel wegen sowas und merke dann, dass das meine Frau natürlich rausgekriegt hat, merke dies, merke jenes und dann zieht die dich ab. So, und das ist noch nicht mal bös gemeint, sondern weil es ihr zusteht. So, und dann stehst du irgendwann, vielleicht mit 50, vielleicht mit 40, wie auch immer, vor neuen Herausforderungen, denn die andere, die den kurzen Minirock hatte, die wird nach 3 Jahren im Prinzip ähnlich wie die davor. Und das sind alles so Sachen, ihr müsst die Sachen vom Ende her denken. Und wer zu impulsiv ist, und Klammer auf, das bin ich auch, aber ich reset mich einmal selber. Wenn ich wirklich platzen könnte durch irgendwas, dann muss ich das rausschreien, irgendwas kaputt hauen, dann denke ich darüber nach und dann ist das für mich abgeschlossen und dann kann ich weitermachen. Aber ich denke immer vom Ende her, egal was ich gemacht habe. Und das war für mich so eine große Enttäuschung bei dieser Veranstaltung, dass das ein reines Verkaufswebinar war. Da ging es um null Wissen. Das, was die Referenten da vorgetragen haben, war auf Deutsch gesagt lächerlich, wirklich lächerlich. Steuerrecht hat mir nicht wirklich viel gebracht. Da sollte man dann Coaching buchen für ganz viele 1.000 Euro beim Profi und so weiter und so fort. Und deswegen war ich seit Jahren auf Kriegsfuß, wenn ich das Thema Coaching gehört habe. Dann kam vor 2 Jahren eine neue Möglichkeit, die daraufhin im Endeffekt alles geändert hat. Und zwar ab einer gewissen Reichweite bei Social Media werden Agenturen auf einen aufmerksam. Nicht, weil man so cool ist, sondern weil die mit einem Geld verdienen wollen. Und diese Agenturen bieten dir dann solche Modelle eben an. So, und so kam ich das erste Mal in Berührungspunkte, dass man da mit Leuten Kontakt hatte, die einem das schön erzählt haben und schön vorgerechnet. Und wenn du dies machst und so und so und ja, und das ist alles kein Problem. Und so weiter und so fort. Habe ich da viele Telefonate geführt, auch E-Mails und so weiter, was damit alles zusammenhängt. Und habe natürlich mein Kerngeschäft weiterhin betrieben, das Guiding. Hier draußen am Fluss, Wissen zu vermitteln, Fische zu fangen, wie auch immer. So, und umso konkreter das wurde, umso mehr war ich davon eigentlich abgetan, weil das natürlich auch ganz viele Bausteine hat, die wichtig sind. Und das Erste, was halt beim Wallerangeln über allen steht, ist die Gesetzeslage. Ich kann viele Wallerangler fit machen, in irgendeine Richtung hin, aber ich habe natürlich das Hauptproblem, ich kann denen ja nicht sagen, du versuchst jetzt einen Döbel zu fangen. Zum Beispiel bei uns an der Elbe, so 25 cm, machst dies, machst jenes, Strömungskante, das, und dann wirst du Fisch fangen. Das geht nicht. Aber mein Riesenvorteil ist halt, wie immer, dass ich das Herz auf der Zunge habe, dass ich das schon immer nach außen kommuniziert habe. Das heißt, dass die Kunden oder meine Follower, die mir konkrete Fragen stellen, auch eine konkrete Antwort bekommen haben. Und da habe ich denen das schon immer wirklich offen und transparent kommuniziert. Und ich habe auch sehr häufig in anderen Podcasts das mal gegengelegt, was passiert, wenn Leute zur selben Zeit am Wasser sind, die eben nicht ganz gesetzeskonform angeln und ich als jemand, der gesetzeskonform angelt. Und ja, ich habe das bewusst sehr häufig gemacht, einfach nur, um mir das selber zu beweisen. Und da hatte ich schon immer das Hauptproblem oder Bauchschmerzen, wie will man dann solchen Leuten was erzählen, was verkaufen. Und so ist das vor sich hingedümpelt, dieses ganze Thema Coaching. Und dann kam natürlich, Vor- und Nachteil zugleich, diese Schnittstelle Angelwelt in Berlin. Ja, ich bin mit auf den Stand von Zackfishing und unter anderem natürlich Sebastian, der stand daneben mir, Sebastian Hähnel, einer derjenigen, der Vorreiter, der das im deutschsprachigen Raum aufgezogen hat. Und wir haben da viele Gespräche geführt, wir hatten da viel Input-Austausch und viele Bedenken beziehungsweise auch viele Sachen besprochen, was überhaupt wichtig ist bei sowas. Und umso länger ich daran jetzt gearbeitet habe, einmal im Kopf, aber auch wirklich schriftlich, also Pläne gemacht, was muss man Kunden vermitteln, was ist für die überhaupt interessant, immer abgeglichen mit dem, was ich hier draußen erlebe, ist dann nach und nach ein Projekt entstanden, wo ich am Anfang brutal skeptisch war. Wirklich, es hat wieder so eine Zeit lang gedauert und das ist so ein bisschen wie der Weg zu Zackfishing. Hätte mir das einer vor 10 Jahren erzählt, dass ich irgendwann ein Gesicht dieser Marke bin, hätte ich gesagt, das ist in meiner Form, in meiner aktuellen Lebenssituation nicht vorstellbar. So, dass ich so hingehend schnell vieles ändern kann und dass man im Rückspiegel betrachtet wirklich froh ist, diese Entscheidung getroffen zu haben, damit hätte ich auch selber nie gerechnet. Und das alles habe ich vom Ende her angefangen. Und deswegen hatte ich damals Angst, diesen Schritt auch zu gehen, weil ich natürlich Angst hatte, dass meine komplette Lebensexistenz, die damals zum Glück, und sonst hätte ich das auch nicht gemacht, nicht mehr an dem Guiding hing, beziehungsweise an diesen Zusammenarbeiten mit einer Firma. Sonst hätte ich das nicht gemacht. Und das hat mich wirklich viel, viel gelehrt, diese Zeit. Und ich meine damit, dass ich eben nicht mehr 100% darauf angewiesen war, ob ich nächstes Jahr noch Guiding-Gäste bekomme, ob ich einen Sponsor habe. Es wird weitergehen, weil ich mir andere Standbeine Stück für Stück aufgebaut habe, die immer besser angefangen sind zu laufen. Und das war dann auch einer der Gründe, warum ich dann diese innere Zerrissenheit auch genutzt habe und habe das dann eben auch gemacht, gerade durch meine Frau im Rücken, aber eben auch durch eine Handvoll wirklich gute Freunde, die mich dahingehend auch bekräftigt haben, die mich wirklich dann kennen und die wissen, wie ich ticke, was ich bin und die mich dahingehend auch so unterstützt haben, dass ich gesagt habe, okay, ich mache diesen Schritt. Und genauso war das jetzt bei diesem Thema Coaching. Das war 2 Jahre an ACTA gelegt und umso mehr ich darüber nachgedacht habe und habe mir immer, weil ihr wisst das, glaube ich, von mir, ich schreibe mir vieles auf und ich habe so Schnittstellen und Schnittstellen sind für mich, ich schreibe mir Sachen dazu auf, die ich auch mit Gästen bespreche. Ich schreibe mir zum Beispiel auf, wenn hier Kunden über Instagram mir schreiben, dass es das dritte Mal am Po sind und sie fangen nichts und sehen meine Fangmeldung, wie das möglich ist und sie sehen mich doch und sind im selben Revier und sie moven jetzt nochmal und so. Und dann nimmt man die an die Hand online und dann haben die Erfolg und dann melden die sich und bedanken sich. Das war auf der einen Seite cool und auf der anderen Seite ist dann genau das passiert, was den Schritt jetzt endgültig dazu ausgelöst hat, dieses Projekt konkret umzusetzen. Ich bin dein Wallercoach. Und das ist ein Prozess über viele Jahre. Und die letzten 2 Jahre war das wirklich in der Findungsphase. Und jetzt ist es final. Deswegen auch dieser ausführliche Podcast zu vielen Gedankengängen. Das kam nie aus der Intention heraus, um Kohle zu verdienen. Das ist schon mal das allererste. Dass jeder von uns Geld verdienen muss, steht auf einem anderen Blatt. Aber ich habe, was ich vorhin euch erzählt habe, das Luxusproblem, dass ich so viele Anfragen von potenziellen Guiding-Gästen habe, dass ich diese nicht mehr alleine abarbeiten kann in einem Jahr. Das heißt, ich wäre nur noch am Wasser, was ich eigentlich nicht mehr wollte. Ich wollte mehr Zeit mit meiner Familie verbringen. Ich wollte meine Zeit effektiver nutzen, allein Videoprojekte und so. Denn mich selber schreckt es ab, wenn alle Videoformate, die ich dann mache, nur noch dieselbe Leier sind. Das heißt, ich setze Ruten, irgendjemand trillt so und der hebt dann den Fisch hoch, wo ich hinten dran sitze. Das ist alles cool, das kann man auch machen, aber in meinen Augen dauerhaft, ja, ist das nichts, was ich persönlich favorisiere. Und das Zweite ist, dass ich diese Zeit natürlich auch dahingehend nutzen will, um mich selber weiterzuentwickeln. Ich habe sehr häufig das Gefühl dann auch gehabt, dass ich hier stehen geblieben bin. Dass man sich selber weiterentwickelt. Und am meisten entwickelt man sich weiter raus aus seiner Komfortzone. Neue Reviere, neue Methoden und so weiter und so fort. Und wenn einem diese Zeit fehlt, kann man das nicht machen. Und all diese Faktoren in Verbindung mit dem, dass die potenziellen Gäste, die überall jetzt hier umherfahren, gut angeln, ganz viele Plätze besetzen, dass es für den einzelnen Guide immer schwerer wird, das Ding noch ins Laufen zu bekommen. All das, dass man jetzt im Hintergrund ein Team hat durch Sebastian, die da drin professionell sind. Ich selber könnte das nie umsetzen, allein so eine Homepage. Allein dieses ganze Konzept, was da hinten dran steht, das mega cooles Team, was erstens mal zukunftsorientiert arbeitet. Ganz wichtig, das Zweite ist kundenorientiert und deswegen sind die noch da, obwohl das natürlich auch in dieser Angelszene sehr häufig argwöhnisch betrachtet wurde, dieses Thema Coaching, sind die ja deshalb da, weil die kundenorientiert arbeiten. Und das haben wir uns jetzt auch bei dem Wallercoach auf die Fahne geschrieben. Ich coache jetzt niemanden, der das nur macht, um auf Deutsch gesagt einmal im Leben einen 250 zu fangen oder so. Meine potenziellen Kunden sind die, die ihre Zeit am Wasser effektiv nutzen möchten und das Wallerangeln verstehen wollen. Und das immer und überall einsetzen können. Und deswegen mache ich auch keine Wochencoachings oder so, sondern das wird mindestens 3 Monate gehen, wo ich jede Woche mit den jeweiligen zusammenarbeite. Und das ist wirklich dieses Projekt jetzt zu Ende gegangen. Und ich freue mich, dass ich euch das heute mit auf den Weg geben kann, dass das jetzt für die Leute, die das interessiert, möglich ist, sich da beraten zu lassen. Wir schauen gemeinsam, wo stehst du, was willst du und wie und ob kann ich dir dabei überhaupt helfen. Persönlich gemeinsam deinen Weg zu gehen, das, was eigentlich ein Guide wirklich ausmacht, ich arbeite mit dir alles aus. Dein Gewässer, deine einzelnen Fähigkeiten aktuell, dein ganzes Setup und so weiter. Und dann gehen wir Schritt für Schritt an die Umsetzung, damit du das alleine umsetzt, um danach, nach diesem Coaching, fit zu sein. Und diese ganze Arbeit da hinten dran hat Kraft gekostet auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bin ich unendlich dankbar, dass ich diese Möglichkeit überhaupt bekomme, mit so einem professionellen Team zusammenarbeiten zu dürfen. Und auch dankbar, dass ich so eine starke Community im Rücken habe, wo viele potenzielle Kunden mir schon geschrieben haben, dass sie sowas überhaupt wollen. Die wollen nicht den Fisch in Italien, sei er 2,20, sei er 2,50, die wollen Wissen vermittelt bekommen. Wissen an ihren Gewässern, nicht hier draußen in Italien, in Spanien, in Frankreich, sondern ein Grundwissen, ein Wissensblock, dass sie immer und überall umsetzen können. um ihre kostbare Angelzeit am Wasser effektiv zu nutzen. Das war dieser ganze Prozess hinter dem Thema, ich bin dein neuer Wallercoach und ich werde der Einzige sein. Und ich hoffe, dass ich allein durch die letzten 18 Jahre, wo ich das hauptberuflich gemacht habe, mir diesen Namen erstmal dahingehend so aufgebaut habe, dass diese Glaubwürdigkeit da ist. Auch wenn ich damit sehr oft leider auch ja auf Probleme gestoßen bin, was ich erzählt habe, andere Guides, die dann angefressen waren, wenn man da was kritisiert, Kunden, denen man dann auf den Kopf zusagt, dir bringt ein 2,50 Meter gar nichts, wenn du noch nicht mal 1,60 Meter gezielt fangen kannst und. Aber all dies bündelt sich jetzt im Prinzip in meinem Programm, dass ich dein Wallercoach bin, dass wir gemeinsam an deinen Erfolg arbeiten. Und da, wie gesagt, das startet jetzt. Diese Homepage werdet ihr finden, die werden wir euch auch in den Shownotes verlinken. Und da könnt ihr euch beraten lassen. Das sind Fragebögen, das ist alles digital outgesourced. Und mit Hilfe dieser Fragebögen kann ich schon einschätzen, ob wir zusammenarbeiten können und vor allen Dingen wie. Tragt euch da gerne ein, wenn ihr Fragen habt. Das ist alles unverbindlich, das kostet keine Kohle. Und dann checken wir gemeinsam ab, wie ich euch helfen kann. Und ob ich euch helfen kann. Und erst dann wird es konkret an die Umsetzung gehen. Und von daher, dieser große Podcast zu dem Thema das neue Guiding. Und das neue Guiding wird so sein, ich werde eine Handvoll Leuten, wirklich eine Handvoll Leute, die daran Interesse haben, ein komprimiertes Wissen aus über 20 Jahren Waller-Erfahrung mit auf den Weg geben. Und da ist alles drin. Das habe ich alles gebündelt, alles sortiert, alles optimiert, um es jeden so verständlich runterzubrechen, dass egal mit welchem Wissensstand er anfängt, da Fortschritte erzielt und gezielt dann seine Angelzeit effektiv nutzen kann. Das ist das ganze Projekt hinter dem Thema, das neue Guiding. Und ich freue mich erstmal, dass ihr wieder so zahlreich reingehört habt. Wenn ihr Feedback dalassen wollt, bitte über Instagram, das ist der direkteste Weg, weil ich da jeden Tag drinne bin. Oder auch jetzt auf der Wallercoaching-Seite findet ihr auch einen Button, wo ihr Kontakt zu mir dann aufnehmen könnt. Und dann können wir uns da gemeinsam zusammen telefonieren, füllt den Fragebogen aus, bucht euer Erstgespräch, wann ihr Zeit habt und dann melden wir uns bei euch. Ich sage vielen Dank, euch viel Petri Heil am Wasser, euer Benny.